Also wir sind bei Vers 7, bei der Selbstvorstellung Jesu. Bis dahin, was ich euch gesagt habe, von der Einleitung her, von dem Kontext von Philadelphia, Zusammenhang mit Sardes und den vorhergehenden Briefen, was ich euch deutlich machen möchte, ist Folgendes. Schaut mal, wenn wir begriffen haben, was ist das Thema des Sendschreibens und was ist das Eigentliche, was bewahrt werden soll, das werden wir uns aber auch nochmal in den Versen nochmal anschauen, zumindest nochmal verinnerlichen. Und dann auch bei Philadelphia lesen werden, dass deine Versuchung sein wird, vor der die Gemeinde bewahrt wird. Dann, wenn wir das begriffen, thematisch, um was es geht, dann können wir auch später diese Dinge, die ich gerade angeschnitten habe, in Kapitel 9, 20, weit besser einordnen. Denn wenn wir dann lesen von einer Versuchung, von den nicht Versiegelten, was müssen wir uns da vorstellen? Jetzt können wir uns entweder verrückt machen und was weiß ich für Endszenarien uns ausmalen, Katastrophen, oder wir lernen von den Sendschreiben, wo ist das Problem gewesen und was ist das für eine Versuchung? In dem Fall ein anderes Evangelium, in dem Fall eine andere Sicherheit, in dem Fall einen anderen Weg zu wählen, ob das der materialistische Weg ist, ob das der religiöse Weg ist. Alles andere als die Wahrheit zu wählen, das ist die Verführung. Und der Teufel wird ausgehen und am Ende der Zeit weltweit eine Verführung starten, die dermaßen groß sein wird, dass die Menschen dem Evangelium den Rücken zukehren. Und ganz ehrlich, wenn ich mich umschaue, dann bin ich mittendrin. Und diese Wahrheit, diese einfachen Wahrheit, die Rettung allein aus Glauben, nicht mehr viele glauben. Und was hat Jesus gesagt in Lukas-Evangelium? Wenn er kommen wird, wird er Glauben finden auf dieser Welt? Nee, nicht viele. Nicht viele, aber die Seinen. Und das ist die ganze Thematik. Darum ist die Rede immer von den Versiegelten in der Offenbarung. Wer sind die Versiegelten? Darum ist es wichtig, dass wir verstehen, wer die Geliebten sind und all diese Dinge, dass wir verstehen, wer Jesus ist und was er für die Seinen tut, damit wir das einordnen können. Mir hilft es, wenn wir uns doch Zeit nehmen bei den einzelnen Briefen, dann später all das, was in der Offenbarung dann erklärt wird, wenn die Engel in Aktion treten der Gemeinde, dann kann man es weit besser einordnen. Und dann müssen wir das nicht mit Geschichte und mit Ereignissen, mit Politik dann deuten, sondern können wir von der Schrift uns da ausrichten. Und dann sind wir gut gerüstet, meine ich. Ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen, meinen Ansatz, die Offenbarung hier auszulegen. Also so. Ganz wichtig, dass wir Jesus kennen und darum wichtig, die Selbstvorstellung Jesu genauer anzuschauen. Der Heilige, Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, das heißt, der herrscht und der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Also interessant in beiden Richtungen. Er sagt nicht nur, der öffnet und niemand wird schließen, sondern auch der schließt und niemand wird öffnen. Das ist in beide Richtungen, das heißt, er hat die Herrschaft. Er sagt, wer rein darf und er sagt, wer draußen bleiben muss. Matthäus 7, wo er sagt, weicht von mir, Übeltäter, ich kenne euch nicht. Und die werden sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen all das getan, Wunder und so. Und er sagt, ich kenne euch nicht, ihr seid nicht meine. Nicht, ich kenne euch nicht mehr, ich habe euch vergessen. Oder sondern ich kenne euch nicht. Das heißt, er sagt, wer rein darf, und wer nicht rein darf, das ist die Aussage, er bestimmt es. Und die Grundlage dafür ist, werden wir gleich sehen, was die Grundlage dafür ist, wer rein darf und wer eben nicht hinein darf. Wichtig dazu nochmal, wo hinein und von was ist die Rede? Vers 12 nehmen wir nochmal den Bezug nochmal dazu. Für was hat er die Schlüssel Davids? Überwindet, dem werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Merkt ihr das? Es ist jetzt von hinausgehen. Er öffnet und niemand darf schließen. Wenn man dann hineingeht, dann wird man nicht mehr hinausgehen. Man wird nicht mehr hinausgeworfen. Das ist gut, gell? So, wer hineingeht, der wird nicht hinausgeworfen. Und von was ist die Rede? Es ist die Rede von der Stadt Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt. Das ist von dem neuen Jerusalem, hieß sie von neuem Jerusalem, die Rede. Und von diesem neuen Jerusalem, da schließt er auf und da schließt er zu. Das heißt, er sagt, wer Anteil daran hat. Okay, versteht ihr das? Wunderbar. Vers 8. Gehen wir mal weiter. Bevor, darf ich noch diesen Gedanken kurz, sorry für meine Sprünge, als Jesus den Lahmen und Geborenen heilt, als er durchs Dach gelassen wird. Und sagt, steh auf, also sagt und sagt, deine Sünden sind vergeben, dann regen sich doch die auf und dann sagt er, damit ihr seht, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sage ich dir, steh auf und geh. Das heißt, das war die Markus Kapitel 2, glaube ich, ist das. Das heißt, was Jesus damit sagt, ich habe die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Ich habe die Vollmacht, Menschen in das Reich hineinzulassen, damit ihr erkennt, ich habe jetzt die Vollmacht, Sünden zu vergeben und nicht. Er ist der Heilige, er ist der Wahrhaftige, er hat die Herrschaft. So, wenn man gerettet werden will, zu wem muss man hin? Zu ihm. Und nur er kann es tun. Nur er kann es tun. Okay. Gehen wir also auf Vers 8. Ich kenne deine Werke. Punkt. So, ich kenne deine Werke. Und jetzt müssen wir, wird man erwarten, dass du, zum Beispiel bei den anderen, dass du das und das, aber ich, du hast dann viel Liebe oder Ausharren oder hast die Falschen geprüft und so. Ich kenne deine Werke. Hier heißt nur, ich kenne deine Werke. Und dann siehe ich, ich habe eine geöffnete Tür. Jetzt werden gar nicht aufgezählt. Und für viele ist es schwierig, das einzuordnen und die versuchen die Werke irgendwo dann später zu sehen und sagen, dann haben wir einen Einschub. Das heißt, ich kenne deine Werke, dann macht Jesus einen Einschub, siehe, ich habe eine geöffnete Tür. Und dann später, weil du das Wort vom Herrn auf mich, so, das ist das Werk. Ist nicht ganz falsch, aber hier ist kein Einschub, sondern Jesus sagt, ich kenne deine Werke, aber jetzt kommt keine Auflistung der Werke. Und ich sage auch, warum? Weil es auf die Werke nicht ankommt. Sondern es kommt worauf an? Und ich habe es mir, siehe, das ist so ein, wenn es in der Bibel heißt, siehe, dann ist es so, aufmerken. Siehe, ich sage euch. Und siehe, da kam so, da muss man jetzt hellwach sein. Jetzt kommt etwas Wunderbares. Eine Verheißung, eine herrliche Wahrheit wird uns offenbart. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Jetzt, dass sie niemand schließen kann, verstehen wir, richtig? Eine geöffnete Tür, die niemand schließen kann. Warum? Weil Jesus sie aufmacht, dann kann keiner sie schließen. Jetzt ist die Frage. Das Erste, ich kenne deine Werke. Du hast keine. Schwede, du hast eine kleine Kraft. Du, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Von welcher Tür ist hier die Rede? Und deswegen sage ich, in den vielen Fällen, muss ich sagen, ist der Fokus sofort da. Ja, ihr Missionsfeld. Die sind eine kleine Kraft, aber Jesus gibt ihnen ein weites Feld. Er sorgt dafür, dass ihre kleine Kraft nicht erstickt oder dass sie trotz kleiner Kraft für ihn das Evangelium weiter bezeugen soll. Es ist ja nicht unwahr, es ist ja richtig. Guckt euch die Apostel an, richtig? Es waren ein paar Handelns am Anfang. Und sie haben eine geöffnete Tür bekommen und sie gingen und das Evangelium breitete sich aus. Und niemand konnte es schließen, egal wie viel dagegen getan worden ist. Niemand kann das Wort binden. Niemand kann das Evangelium eindämpfen. Allein die Tatsache, dass manche sagen, wenn wir das und das nicht tun, wenn wir diesem Zeitgeist nicht hinterhergehen, wenn wir nicht das machen, dann wird die Gemeinde nicht mehr bestehen. Die Überzeugung, dass wenn wir zum Beispiel nach den Prinzipien der Welt nicht spielen, dann hat die Gemeinde keine Zukunft. Wenn wir dann nicht moderner werden, wenn wir nicht die unterhalten, was weiß ich, die Vorstellung, wenn wir etwas tun, nicht tun oder tun, davon hängt es ab, ob das Wort sich ausbreitet. Das ist nicht der Punkt. Wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sich überwinden. Er sagt nicht, ihr werdet sie bauen und ich helfe euch dabei. Sorry. So. Doch, War doch richtig. Ich kenne deine. Er baut die Gemeinde, nicht wir bauen die Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sich nicht überwinden, weil er sie baut. Warum? Weil er die Herrschaft hat. Wir dürfen mitbauen. Aber ich möchte euch den Fokus zeigen, von welcher Tür ist hier die Rede? Welche Tür hat er vor ihnen geöffnet, die niemand schließen kann? Guck mal Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Johannes, als der Johannes einen Einblick in das Himmlische hineinbekommt, in die geistliche Dimension, dann beginnt er diesen Ausblick. Wie? Indem er sagt, und nach diesem und siehe, wiederum taucht er, siehe, eine Tür, erstaunt genauso, auf einmal öffnet sich ihm eine Tür, und zwar in den Himmel. Was bedeutet das? Johannes bekommt jetzt einen Zugang zu der himmlischen Welt und darf das Ganze aus der himmlischen Perspektive anschauen, aus der göttlichen Perspektive anschauen. Das, was geschieht, nicht aus der irdischen Perspektive, sondern aus der himmlischen Perspektive darf er jetzt schauen. Und dazu bekommt er einen Zugang in den Himmel. Und das wird beschrieben wie mit einer Tür. Das heißt, wenn Jesus sagt, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, dann ist das ein Zugang zum Himmel. Nicht in das ein Zugang zu unerreichten Völkern. Das ist ein Zugang in den Himmel. Darum geht es in dem ganzen Zusammenhang. Der hat die Herrschaft über Leben und Tod. Und er sagt zu dieser kleinen Kraft, zu dieser kleinen Gemeinde, so, ich gebe dir den Zugang zum ewigen Leben. Ich öffne diese Tür und du darfst hineingehen. Ich mache das. Nicht du musst die Tür öffnen und du musst das tun und das, was sie leisten. Sondern siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben und die niemand schließen kann. Und ich liebe das, niemand schließen kann. Das heißt, es werden versuchen, vieles zu schließen. Und ich sage, das ist die Verführung. Wenn diese Tür versucht wird, jemand versucht, sie zu schließen. Das heißt, diesen Zugang zu Gott, der allein in dem heiligen, wahrhaftigen Sohn Davids ist, dieser Zugang wird versucht, man versucht ihn zu schließen und einen anderen aufzutun. Zu sagen, es gibt andere Wege. Und Jesus sagt, aber niemand kann sie dir verschließen. Wiederum, es ist Sicherheit, es ist ein Zuspruch. Und wir bedenken das auf Grundlage nicht ihrer Werke, auf Grundlage dessen, was gleich kommt, was die Grundlage dafür ist. Aber hier geht es um ewiges Leben. In erster Linie um ewiges Leben. Diese Tür ist der Zugang zum ewigen Leben. Und er öffnet diese Tür. Und niemand kann schließen. Und der Grund, warum, schaut mal, denn du hast eine kleine Kraft. Seht ihr? Denn du hast eine kleine Kraft. Denn ist eine Begründung. Warum ist die Tür offen? Weil deine Kraft nicht reicht. Ich musste dir die Tür öffnen. Du hättest die Tür nicht aufmachen können. Du hast zu kleine Kraft dafür. Denn du hast eine kleine Kraft. Darum habe ich die Tür dir aufgemacht. Die Tür zum ewigen Leben. Ich liebe diese Abschnitte, die mir in meiner Jugend so viel Kopfschmerzen bereitet haben. Die so viel Ängste mir bereitet haben, so viel Unverständnis. Und dann zu sehen, wie darin einfach das Evangelium aber ist, das ist für mich persönlich ist das was Wunderbares. Dass Jesus hier verspricht, er macht dir mir die Tür auf, vor dir niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Also, jetzt schaut mal, jetzt nennt er drei Dinge. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Drei Dinge werden gesagt, die Gemeinde hat, die Grundlage dafür ist, dass die Tür offen ist, dass sie nicht geschlossen ist und niemand sie schließt, weil sie etwas bewahrt haben. Oder folgendes. Erstens, weil sie eine kleine Kraft haben, ist für uns klar, richtig? Dann, weil sie sein Wort, mein Wort bewahrt. Sie haben etwas bewahrt, sein Wort, das, was er gesagt hatte. Jesus hat gesagt, geht hin zu allen Nationen und macht sie zu Jüngern, indem sie lehrt, alles zu bewahren oder zu halten, was ich euch gesagt habe. Und was hat Jesus gelehrt? Das Evangelium. Was hat er gesagt? Was sollen die Nationen halten? Paulus spricht von Glaubensgehorsam. Die Rettung allein aus Glauben. Der Gehorsam dem Glauben gegenüber. Das ist der Glaubensgehorsam. Nicht der Werkegehorsam. Glaubensgehorsam ist, ich bin gehorsam dem Glauben gegenüber. Ich halte an der Wahrheit fest, dass die Rettung allein aus Glauben kommt und nicht aus Werken. All die das bewahren, das ist Glaubensgehorsam. Die sind dem Glauben gehorsam, so kann man das ausdrücken. Also die bewahren das. Und Jesus sagt, also du hast keine Kraft, kleine Kraft. Und du hast mein Wort. Und jetzt ist ganz interessant. Mein Wort bewahrt. Ich möchte euch auf etwas hinweisen. Vers 10. Nicht blättern diesmal, Vers 10. Was ist dieses Wort bewahrt? Schaut mal. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast. Welches Wort haben sie bewahrt? Vom Ausharren auf ihn. Jetzt können wir das aus grammatikalisch, gibt es zwei verschiedene Übersetzungen. Ich gebe euch zwei Lösungen, für mich aber kein Unterschied. Meinen das Gleiche, aber zeigen zwei Aspekte, zwei Nuancen auf. Das erste ist, vorhin sagt er, weil du mein Wort bewahrt hast, bleibt die Tür für dich offen. So, dann sagt er, was ist dieses Wort? Jetzt sagt Jesus, was sie, das Wort auf mich harren. Das heißt, all deine Hoffnung auf Jesus gesetzt. So können wir das übersetzen oder verstehen. Weil du allein auf mich gehofft hast und bei all der Verführung, die in dieser Welt da nicht angesprungen ist, sondern dein ganzes Vertrauen auf mich gesetzt hast, darum ist die Tür für dich offen. Das ist Harren auf sein Wort. In seinem Wort ist das Evangelium uns versprochen, dass wir gerettet werden durch das Werk Jesu Christi, nicht durch das uns. Wer daran sich hält, so das Halten an diesem Wort, das ist das Bewahren dieses Evangeliums, dieses Bewahren dieser Aussage. Und er sagte Philipper, das hast du bewahrt. Das ist die eine Übersetzung. Wenn man übersetzt, und du hast das Wort auf mich, vom Haaren auf mich bewahrt. Das ist, jetzt gibt es aber griechisch die Möglichkeit, es anders zu übersetzen. Dann heißt es folgendes. Und hast mein Haaren bewahrt. Und hast das Wort von meinem Ausharren bewahrt. Das heißt, hier ist es, das bedeutet, wir halten fest, was Jesus getan hat. Und nee, wir halten das Wort von Jesus fest, ja, von dem Evangelium. Das Wort von meinem Ausharren bedeutet, wir halten fest, dass Jesus in den schwierigen Zeiten an Gott festgehalten hat und Leiden gelitten hat, gestorben ist. Und auferstanden ist, durch Leiden hindurch ist Jesus hindurchgegangen und hat alles das getan, in aller seiner Bedrängnis, hat er auf Gott vertraut und hat sein Ausharren, also geht um das, Entschuldigung, wenn ich nicht merke, dass ich immer sage, dann weiß ich, meine Gedanken sind schneller als mein Mund. In Kapitel 3, Vers 21 noch einmal. Schaut mal. Kapitel 3. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich auf meinem Vaters Thron gesetzt habe. Jesus hat etwas überwunden. Er hat auf Gott ausgeharrt, hat seine Hoffnung in seinem Leiden, seinem Sterben, alles auf Gott gewälzt und hat die Erlösung vollbracht. Wir verstehen das Evangelium, muss ich euch nicht erklären. Das heißt, das Evangelium berichtet, wie er Gott treu gegenüber alles vollbracht hat, richtig? Und darum hat er ja auch überwunden und darum sitzt er zu der Rechten. So, das ist, und diese Übersetzung könnte man so sagen, weil du dieses Wort, dass Jesus alles getan hat, also dass Jesus all das durchgegangen ist und treu war bis zum Ende, weil du dieses Wort bewahrst, ist die Tür für dich offen. Rattert es ein bisschen? Letztendlich ist ja beides das Gleiche, denn beides ist das Evangelium. Das eine legt den Schwerpunkt, was wir bewahrt haben, das Evangelium. Das andere ist, was Jesus getan hat, das Evangelium. Und beides, wenn man das bewahrt, das ist das Wort, das bewahrt wird, nämlich das Evangelium. Könnt ihr den Unterschied sehen? Weil die, im Griechischen und auch in den Kommentaren lese ich, wie dann diskutiert ist, was ist die bessere Übersetzung. Ich sage, für mich kein Problem, weil letztendlich beides das gleiche ausdrückt. Wenn wir das Erlösungswerk Jesu Christi festhalten bis ans Ende, das ist Ausharren. Das ist, weil, das ist nicht bewahren. Bewahren bedeutet, das, was man hat, nicht verlieren. Das ist bewahren. Das, was man bekommt, beschützen, aufpassen. Nicht holen, nicht sich erarbeiten, nicht erst erkämpfen, sondern was man hat. Darum schaut man, was er dann sagt, Vers 11, ich komme bald. Halte fest, was du hast. Das ist bewahren. Halte fest, was du hast. Das ist der Glaubenskampf. Das ist der Glaubenskampf. Und das ist die Versuchung, die Verführung in der Zeit, nicht am Evangelium festzuhalten. Und wenn ich jetzt so rede, dann wirst du da sitzen und sagen, ach klar, ist selbstverständlich, ich werde nie das Evangelium verleugnen. Ist doch so herrlich. Ist doch klar. Allein aus Glauben, aus Gnade, nicht aus Werken. Das kann mir niemand nehmen. Und dann sage ich, recht hast du. Aber dann sage ich, und dann kommen Situationen, von denen du nicht merkst, dass du da geprüft wirst. Und du wirst merken, dass dieses Wort ins Wanken gerät. Und das ist, was ich in diesen Tagen versuche, der Gemeinde so beizubringen. Ich will nochmal deutlich sagen. Das Wort bedeutet, ich hab eine kleine Kraft, ich kann nichts. Was ich bekomme, ist alles aus Gnade und nicht wegen meinem Recht. Das ist Evangelium, richtig? Ich kann mir nichts verdienen. Wer das sagt, der bewahrt das Wort nicht. Und dann kommen Tage wie unsere Tage, diese Bedrängnis, in der wir sind, und dann wird alles in Frage gestellt, was unser Recht ist. Und wisst ihr, was dann Christen sagen und tun? Lasst euch doch nicht das Recht nehmen. Unser Bürgerrecht ist wichtig. All diese Dinge. Und auf einmal reden wir von Dingen, auf die wir Anspruch haben. Und dann sage ich, wo ist denn aber die Gnade? Wo ist nicht verdient? Wo ist, ich bin eine kleine Kraft und ich habe eigentlich kein Recht auf gar nichts? Wo ist mein Himmel, die Tür ist geöffnet im Himmel und nicht auf der Erde? Wo ist all das? Und ich meine, das eine, dann bekennen wir das. Wir sagen das zwar, aber dann in den praktischen Umsetzungen, wenn es darauf kommt, wenn die Versuchung kommt, und die Versuchung kommt nicht so, sagt alles, Jesus ist nicht Sohn Gottes. Wer ist dafür? Sagt ab vom Glauben allein aus Gnade. Und das ist falsch. Ja, okay. Das ist, es kommt nicht so, dass alle, Versuchung, da kommt nicht ein Teufel so, und da kommen nicht die Heuschrecken aus dem Boden und sagen, oh, es wird nicht so sein. Sie kommen in Schafspelzen. Es werden Brüder aus eurer Mitte aufstehen. Es werden sie verkleiden als Engel des Lichts. Es wird so sein, als ob man, das sind doch unsere, die werden auf der Kanzel stehen und sagen. Und dann beginnt es, tolerieren, dann akzeptieren und dann tut man das. Und das, was ich damit sage, und ich sehe das heute, ich sehe das heute, in dieser Zeit, ich sehe das von den Kanzeln, ich höre das, dass auf der einen Seite man anscheinend den Christusglauben bekennt und sagt, wir als Kirche oder Gemeinde, als Kinder Gottes, und auf der anderen Seite aber einen Anspruch erhebt und die Kinder etwas lehrt, was nichts mit der Gnade und nichts mit diesem zu tun hat, was in Philadelphia steht. Und deswegen, ich will euch nicht verurteilen und ich will euch nicht angreifen, aber was ich will, ist sensibilisieren. Und das ist nur ein Beispiel. Und es gibt viele Bereiche unseres Lebens, wo wir zwar auf die Gnade hoffen, aber dann auf Recht pochen. Zwischenmenschliche Beziehungen. Wir akzeptieren, dass unsere Sünde allein nur wegen Jesus vergeben worden ist. Wegen seiner Gnade, nicht, dass er uns, dass wir nehmen das für uns an, aber sind nicht bereit, die Vergebung für meinen Bruder, für den das Blut auch vergossen ist, anzunehmen. Sie sagen, du musst für deine Sünde aber gerade stehen. Ich, oh, gut, dass für mich Jesus gestorben ist. Gnade, danke Jesus. Und dann wende ich mich um und sage, aber du musst dafür bezahlen. Versteht ihr? Natürlich ist das auch nicht so offensichtlich, aber in unserem Verhalten ist es so. Wir sagen Jesus, danke für die Vergebung, aber fordern von dem, der uns Schuldigkeit ist, vollen Betrag zurück. Kennt ihr das Gleichnis, von was Jesus geredet hat? Von diesem Knecht, dem er alles vergeben hat. Und dann trifft er seinen und dann sagt, aber du zahlst mir zurück. Das ist das ist, was ich meine. Das geht nicht anher und wir müssen da, und ich sage, das ist auch Verführung. Und das ist auch wieder nur ein Beispiel. Und das ist nicht so offensichtlich, das ist eine geistliche Verführung. Wenn der Abgrund aufgeht, dann kommen nicht Lavaströme raus und dann die Dämonen mit ihnen. Es ist ein Bild für geistliche Verführung, wie die Frösche auf dieser ganzen Welt umherziehen und in den Köpfen der Menschen Philosophien, Gedankengebäude aufbauen mit all diesen Dingen. Und die Menschen glauben das. Und dann guckst du dir das an und denkst, wie kann der aufgeklärte Mensch das nur so glauben? Und dann denkst du, nach welchen Maßstäben leben sie, dass sie sowas tun? Wie können sie das gutheißen? Wieso sehen sie dann nicht diese Perversität darin? Unglaublich. Und ich sage, warum? Verführung. Wenn sie Menschen jubeln und hochhalten, die in allen Ebenen, ethisch, moralisch, in Sünde leben und sie es nicht nur tolerieren, sondern jubeln, wenn diese an die Macht kommen und das noch tun, dann wird da sogar noch eine Live-Schaltung dazu geschaltet und jeder darf zuschauen und sagen, coole Show. Das heißt, der guckt nicht an und sagt, das geht ja gar nicht, man kann nicht mal hinschauen, sondern, oh, toll. Bitte, Staffel 2. Die Menschen sind, und deswegen, das ist, da kommen keine Raketen, da kommen keine Panzer mit Dämonen, das ist eine geistliche Verführung. Gucken wir dazu, dass wir wachsam sind, diese Dinge zu unterscheiden, und das können wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann sind wir in der Lage. Worauf konzentrieren wir uns? Es ist nicht kompliziert. Wir müssen sein Wort bewahren, oder? Heißt es, und du musst die Theologie der evangelischen Kirche bewahren. Du musst die Theologie der Freikirchen bewahren. Du musst die Theologie oder das Endzeitkonzept von denen und denen. Das steht nirgendwo. Wir haben das Wort vom Haaren auf Jesus. Ist das kompliziert? Nicht total simpel, oder? Unsere ganze Hoffnung auf Jesus setzen, das halte ich bis zum Ende durch. Da kann mir jemand etwas anderes sagen. Ist mir egal. Und darum, schaut mal. Also ist erstens eine kleine Kraft. Du hast eine... Guck mal, ich finde das auch interessant. Du hast eine kleine Kraft. Das hast du. Du hast mein Wort bewahrt. Das heißt, nicht du sollst, du, gell? Du hast es. Das ist da. Und noch was. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Welchen Namen? Was würde ich konkret sagen? Sofort, von unserem Text, welchen Namen? Schwere Frage, nee, gell? Ja, spontan würde Jesus sagen und das wäre immer richtig. Aber von unserem Kontext her, steht da Jesus? Welchen Namen?
Der Wahrhaftige, der Heilige.
Ja, danke. Schlüssel, Sohn Davids, Nachkomme Davids, meine Namen, der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel, du hast das bewahrt, dass ich Gott bin, dass ich die Wahrheit sage. Also mit dem Namen ist nicht nur einfach, nicht jeder, der den Namen Jesus ausspricht, hat den Namen bewahrt. Nicht jeder, der den Namen Jesus trägt, hat das bewahrt. Wie viele Religionen tragen diesen Namen? Wie viel nehmen sie in den Mund bis heute? Wie viel stützen sich auf diesen Namen? Damit haben sie, damit ist nicht die Verheißung, du hast meinen Namen bewahrt bis ans Ende. Mit dem Namen steht eine Person, eine Identität, ein Werk. Deswegen ist wichtig, der Heilige, der Wahrhaftige, der Schlüssel Davids hat, das hast du, meinen Namen, damit, das ist damit gemeint, okay? Jetzt gebe ich euch noch kurz einen Ausblick, was noch kommt. Wir sind gleich fertig. Vers 9. Siehe, wiederum, etwas, was wir jetzt aufmerken haben. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich von dir und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ich will sogar so betonen, und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Wen nicht? Und wen hat Jesus geliebt? Dich geliebt hat. Wiederum, hier haben wir zweimal siehe, und wie er sagt, siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben. Jetzt sehen, siehe, ich werde etwas tun. Was wird er sagen? Siehe, ich gebe Leute. Ich werde. Es geht immer um das, was er tut. Nicht, siehe, dein Missionseifer wird dafür sorgen, dass viele Juden kommen werden. Siehe, du wirst dafür sorgen, dass sie dich anbeten. Siehe, du wirst dafür sorgen, dass sie merken, dass Gott, dass ich dich liebe. Nein, ich selbst werde es machen. Es ist etwas, was er macht. Von daher ist der ganze Aspekt der Evangelisation und Mission rückt noch weiter. Und wenn wir den Aspekt betonen wollen und betrachten wollen, dann auch nur aus der Perspektive, dass Evangelisation und Mission nur möglich ist, wenn er es tut. Wann kommen Leute und werfen sich vor ihn? Wann kommen Leute und beugen ihre Knie? Wenn wir kommen mit unserem besten Argument, mit der besten Bibelstelle, mit dem besten Gottesdienst, mit dem besten Essen? Nee. Nur dann, wenn er es macht. Er wird dafür sorgen, dass jedes Knie sich beugen wird. Es ist wiederum die Perspektive, er macht das. Er sorgt dafür, dass Menschen zum Glauben kommen. Ist es gut? Für mich ist es befreiend. Oh, dann wirst du aber faul werden. Freunde, ich mache immer noch Seminare, predige immer noch jeden. Das macht mich nicht faul. Macht mich eifriger. Wisst ihr warum? Weil es mir Hoffnung gibt, dann wird es welche geben, die werden mir glauben. Sonst würde ich echt die Hoffnung verlieren. So weiß ich aber, nicht wegen meiner Predigt, nicht wegen meinem Lehrdienst, weil er es machen wird. Ich habe nur eins, ich muss nur sagen. Ich darf sagen, ich muss nicht mehr, ich darf. Jesus hat nicht gesagt, und ihr müsst hingehen in alle Welt und du müsst meine Zeugen sein. Und zwar, ihr müsst zuerst in Jerusalem anfangen. Sondern sagt, ihr werdet. Ihr müsst, ihr werdet. Was wird kommen? Warum? Ich mach's. Ihr werdet es werden. Er macht das. Jesus macht das. Jetzt, was erwartet uns, was gucken wir uns an? Jetzt kommt die ganze Thematik, die ihr auch von mir kennt, die ganze Thematik vom, was ist wirklich das wahre Jerusalem? Was ist ein wahrer Jude? Wer ist ein wahrer Jude? So, und Jesus lehrt diesen, wen hat er wirklich geliebt? Welches Volk hat er geliebt? Welches Israel liebt er? Und erschreckenderweise sind es nicht die Juden, von denen man denkt, dass sie sind. Denn sie sagt, die sind überhaupt keine Juden. Sie lügen, dass sie sind. Jesus lehrt hier, wer ist das wahre Volk? Wer ist von ihm geliebt? Und welche Stadt ist das wahre Volk? Er lehrt hier, welche Stadt ist der wahre, oder welcher Tempel ist der wahre Tempel? Er lehrt, welches Jerusalem ist von ihm geliebt und welches nicht. Das sagt er hier. Und er wird sogar sagen, und er sagt, und es werden sogar welche aus dem ethnischen, irdischen, fleischlichen Juden werden sogar kommen und das sogar begreifen. Und sie werden hinbeugen, kniebeugen und sagen, oh, das ist, was Gott liebt. Und wir dachten uns. Und wer wird es machen? Er. Nicht wir. Er wird dafür sorgen, dass selbst die Juden anerkennen, um welches Jerusalem es geht. Um welches Volk es geht. Darum geht es hier. Wer sind die von Gott Geliebte? Von welcher Stadt baut er denn? Welches Haus baut er denn? Welche Türen öffnet er denn? Und all die auf das Nationale, Irdische ausgerichtet sind, die bekommen hier einen Text, der das einfach so wegfegt und sagt, darum geht es nicht. Das ist nicht, was Jesus macht. Ja. Von daher, all das in Philadelphia, eigentlich meine ganze Theologie steckt in diesem einen Sendschreiben. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. So gut getan, eure Gesichter zu sehen. Ich hab zwar, wenn ich predige, in der letzten Zeit jetzt 3, 4 Monate, habe ich eine kleine Schar. Das war meine kleine Gemeinde, so die ich dann, das war unser Ansingeteam. Die waren immer da und so hatte ich wenigstens ein paar Gesichter. Aber nach einer Weile dachte ich, was will ich denn schon sagen? Aber ich habe mich sehr gefreut, euch wieder hier zu haben, euch zu sehen. Und ich danke euch, freue mich aufs nächste Mal. Darf ich euch bitten, einfach mir kurz zu schreiben, nicht, dass ich, wenn ich mir jetzt sage, ich vergesse es, dafür ist mein Kopf zu klein. Aber dann habe ich das einfach schriftlich, dann mache ich mir einen Haken. Und wenn die Zahl voll ist, die Vollzahl, die 145.000, dann entrücke ich euch. Nein, dann weiß ich einfach Bescheid. Okay? Gott befohlen, in 2 Wochen AT und dann muss ich Kalender schauen. Okay, ich möchte beten. Und danke sagen, Jesus, für diesen Vormittag, für all die Geschwister, die sich auf den Weg gemacht haben, die sich bereit sind, unter dein Wort zu stellen, von dir zu lernen. Ich bitte dich, Herr, pflanze dein Wort, Herr, dein Wort in ihr Herzen und dass wir in der Lage sind, dieses Evangelium zu bewahren in all der Versuchung dieser Welt. Mach uns mündig, mach uns weise, dass wir prüfen können die Geister, dass wir verstehen können, was ein falscher Geist ist, was ein irrlehrerischer Geist ist, was als ein Antichristgeist ist. Jesus, der dich nicht verherrlicht, der dich nicht im Zentrum hat, der dich nicht bekennt, das Evangelium nicht groß macht, mach uns dann mündig, dass wir unterscheiden können in all diesen Dingen. Und wir wollen unsere Hoffnung auf dich setzen und nicht auf unsere Kraft, denn wir haben wahrlich nur eine kleine Kraft. Wie gut, dass es nicht auf unsere Kraft ankommt, sondern auf dich. Und darum preise ich und verherrliche ich deinen wunderbaren Namen. Amen.